Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, manchmal geht es rasend schnell und das Unglück und die Not bricht in kürzester Zeit über uns herein. Es war erst in der vorletzten Woche, viele werden die Bilder gesehen haben, am 14. August in Genua, auf der vierspurigen Morandi-Brücke im Westen der Großstadt waren gegen 11.30 Uhr am Vormittag etwa 35 Autos und drei Lastwagen unterwegs. Keiner ahnte auch nur die Gefahr. Und dann kam ein Unwetter auf und dann brach die Brücke auf einem mehr als 100 Meter langen Stück zusammen. Einfach so. Und stürzte etwa 45 Meter in die Tiefe. Ohne erkennbare Vorwarnung, zumindest für die normalen Brückenbenutzer, mindestens 43 Menschen verloren ihr Leben von einer Sekunde auf die andere, zahlreiche Verletzte, eine lähmende Furcht in der ganzen Stadt. Einige überlebten den Sturz in die Tiefe, aber es traf sie alle völlig unvorbereitet. Ein Italiener, der sich kurzfristig entschlossen hatte, zum Urlaub nach Nizza nicht den Flug, sondern das Auto zu benutzen für die Anreise, war zum falschen Moment auf der Brücke und kam niemals mehr in Nizza an. Es kann uns völlig unvorbereitet treffen, dass ein Sturm aufzieht und alle Brücken unter uns drohen zusammenzubrechen. Und viele haben das schon erlebt. Nicht so spektakulär wie in Genua, aber nicht weniger schmerzlich und nicht weniger folgenreich. Der unerwartete Brief mit der Kündigung. Die völlig überraschende Diagnose nach dem Arztbesuch. Das Verlassenwerden von einem Menschen, den man geliebt hat. Und plötzlich alles vorbei. Oder der plötzliche Tod eines Angehörigen. Nicht immer kommen diese Wellen als plötzlicher Überraschungsangriff über uns. Manchmal kündigt sich das Unwetter auch schon längerfristig an. Ganz langsam. Der Himmel wird langsam düster. In der Ferne hört man das Donnergrollen und hofft, es möge irgendwie noch vorübergehen. Aber dann kommen die Einschläge immer näher und die Furcht wird zur Gewissheit. Wir werden den Wellen nicht entkommen. Bei den Jüngern in unserem Bericht heute Morgen, da kam das Unwetter offensichtlich unerwartet. Da kamen die Wellen plötzlich, sonst hätten sie nicht vom Ufer abgelegt. Wer die Predigtreihe zum Markus-Evangelium schon etwas länger begleitet, und das sind ja viele von Ihnen, der weiß, dass der See Genezareth oder auch das Galiläische Meer, wie man es nennt, gefährliche Tücken hat, bis heute. Der weiß, dass dieser See sich innerhalb kürzester Zeit bei entsprechenden Windverhältnissen in einen tobenden, brodelnden Kessel verwandeln kann. Und plötzlich sind sie mittendrin im Sturm, nicht zum ersten Mal, aber genauso angsterfüllt, genauso gelähmt, Wellen von außen, Stürme von innen aus ihren Herzen heraus, alles Vertrauen wie weggefegt. Was kann ihnen jetzt Gott noch helfen? Was können sie von ihm noch erwarten, wenn der Glaube wankt? Mit diesem Motto könnte man unseren Predigttext heute Morgen am besten überschreiben, wenn Sie mitschreiben, wenn der Glaube wankt. Und das bringt uns die Jünger sehr nahe. In diesem Bericht, den Sie vor sich haben, Markus 6, Verse 45 bis 56. Wir haben sie eben gehört. Und damit setzen wir nun unsere Predigtreihe zum Markus-Evangelium fort, die wir mit den Sommerferien unterbrochen hatten. Da haben wir ja diese Reihe zum Thema die Mächtigen kommen und gehen eingeschoben. Wer das nachhören will, hat dazu nochmal die Gelegenheit über unsere Homepage beg-hannover.de. Und jetzt kommen wir zurück zum Markus-Evangelium. Jesu Popularität im Norden Israels, dort in Galiläa, im Gebiet um den See Genezareth herum, befindet sich hier in Markus 6 auf dem Höhepunkt. Das hatten wir auch vor der Sommerpause gesehen. Die Menschen folgen ihm immer noch in Scharen. Sie bejubeln seine Wunder. Sie setzen ganz große Hoffnungen auf Jesus. Sie setzen politische Hoffnungen auf ihn. Sie setzen persönliche Hoffnungen auf ihn. Und Sie erinnern sich noch vor der Sommerpause, da hatte Jesus eines seiner größten, seiner spektakulärsten Wunder vollbracht. Die legendäre Speisung der 5000 aus wenigen Broten und Fischen hatte Jesus eine Überfülle von Nahrung besorgt, hatte bewiesen seine ganze Macht des Schöpfers. Und wenn wir von der Speisung der 5000 reden, ist das immer eine heillose Untertreibung, weil ja da von 5000 Männern die Rede ist. Es waren ja die Frauen dabei, es waren Kinder dabei. Manche nehmen an, es wären über 20.000 gewesen sein. Eine unvorstellbare Situation. Die Souveränität Jesu, seine Macht, seine Fürsorge. Aber während die Wellen der Begeisterung hochgehen, und man kann sich vorstellen, während die Jünger das Bad in der Menge noch so richtig genießten, sie durften ja die Fülle der Nahrung als Erste austeilen und dann weitergeben, trifft Jesus eine völlig unverständliche Entscheidung, leitet er eine völlig unverständliche Maßnahme ein. Wenn Sie in den Text schauen, er treibt seine Jünger geradezu hektisch ins Boot und drängt sie zur Abreise. Das ist auffällig. Es kommt einem vor, wenn man das so liest, als wollte Jesus seine Leute so schnell wie möglich von der Platte ziehen. Warum? Vers 45. Und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Unmittelbar nach der Begeisterung über die Brotvermehrung. Die Speisung hatte ja am Ostufer stattgefunden und nun sollten sie nach Bethsaida reisen, das lag an der Nordküste, nochmal gut 2 Kilometer landeinwärts etwa. Also kein so weiter Weg dort auf dem See Genezareth. Vers 46, und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er, Jesus, auf einen Berg, um zu beten. Dort beim Ostufer erhoben sich dann zu den Golanhöhen hin einige Bergzüge. Dort wird er sich eine stille Ecke gesucht haben, um zu beten dort. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die 4. Nachtwache, also morgens zwischen 3 und 6, kommt er zu ihnen auf dem See gehend. Und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien. Da steht im Griechischen, wo hier mit Gespenst etwas missverständlich übersetzt wird, das Wort Phantasma. Und das heißt, sie meinen, eine Halluzination zu sehen, eine Vision, ein Spuk, irgendetwas, was sie nicht einordnen können, jedenfalls was sie erschreckt. Sie rechnen nur nicht mit Jesus selbst. Denn sie sahen ihn alle, Vers 50, und erschraken. Wir wissen ja, dass die Jünger erfahrene Fischer waren, die meisten von ihnen. Erfahrene Fischer hatten mittelgroßen Betrieb, Angestellte. Das war ihr Job. Einige der Fischer, richtig professionell, das waren keine Amateure, was das Navigieren von Booten anging. Und trotzdem, sie spüren das hier richtig, wenn sie diese Zeilen lesen, verlieren die völlig die Fassung. Dieser Bericht ist keine Heldengeschichte. Eher das Gegenteil. Eher das Gegenteil. Und auch, und das ist jetzt wichtig zu sehen, auch was ihren Glauben anbetrifft, geben die Jünger in dieser Situation kein gutes Bild ab. Das ist sehr ehrlich, was Markus hier schreibt. Und wir müssen ja immer im Hinterkopf haben, Markus, das ist die Perspektive seines Lehrmeisters Petrus. Und das wussten die Leute auch, die das Markus-Evangelium lasen. Markus ist eigentlich Originalton Petrus. Von dem hatte er die Augenzeugeninformationen. Und deswegen finden wir ja im Markus-Evangelium so viele historische Details, die nur ein Augenzeuge wissen konnte. Markus, das ist Petrus, das ist die Perspektive des Petrus. Und am Ende in Vers 52 wertet Markus diese Situation aus, was mit den Jüngern los war. Vers 52, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote. Denn ihr Herz war verhärtet, also durch dieses Brotwunder. Sie waren nicht verständig geworden im Hinblick darauf, wer Jesus ist. Das ist hier gemeint. Sie hatten das immer noch nicht vollkommen kapiert. Und ihr Herz war verhärtet, das heißt störrisch Gott gegenüber. Es gibt ja den Parallelbericht bei Matthäus, Matthäus 14, auch ein Augenzeuge. Und Matthäus berichtet noch, dass Jesus zu Petrus sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das war kein Ruhmesblatt hier. Wenn der Glaube wankt. Und dieser Bericht, liebe Gemeinde, bringt uns die Jünger sehr nahe, weil wir das ja selbst zur Genüge kennen, wenn der Glaube wankt. Und wenn wir besser verstehen könnten, wodurch der Glaube der Jünger ins Wanken kommt, dann könnten wir vielleicht unsere eigene Situation, unseren eigenen, manchmal schwachen Glauben auch noch besser einschätzen. Wir müssen bedenken, der Jüngerglaube war zu diesem Zeitpunkt noch sehr jung. Die waren ja noch nicht so lange mit Jesus unterwegs. 1,5 bis 2 Jahre. Die meisten von denen werden in so einer allgemeinen religiösen Tradition aufgewachsen sein, wie viele von uns auch. Wir werden bestimmte Gebete gelernt haben, kannten so ein paar Psalmen. Und dann begegnen sie Jesus. Und sie merken, in Jesus begegnet uns der allmächtige Gott auf eine viel persönlichere Weise. Er kommt zu uns persönlich und er stellt uns persönlich in eine Entscheidung. Wir können uns nicht auf unsere Tradition verlassen. Wir können uns nicht auf das verlassen, was wir als Kinder vielleicht mal gelernt haben und dann immer so weitergemacht haben, sondern wir sind persönlich gefordert, uns diesem Gott gegenüber zu verhalten. Und das haben sie gewagt. Sie haben ihr Leben für Jesus geöffnet und sie haben mit ihm angefangen. Und das Erste, was ihren Glauben wanken macht, sind unverständliche Wege. Das ist der erste Punkt, den Sie notieren können, wenn Sie wollen. Wenn der Glaube wankt, das Erste, unverständliche Wege. Jesus führt die Jünger unverständliche Wege. Das heißt, auch die Leute, die zu Jesus gehören, müssen damit rechnen, dass sie manchmal unverständliche Wege geführt werden. Denn dass die Jünger in diese gefährliche Situation reinkommen, wem haben sie das zu verdanken? Jesus. Wenn es nach ihnen ginge, wären sie noch längst am sicheren Ufer geblieben. Das war ja nicht ihre Idee, gleich nach Abschluss der Massenspeisung da die Weiterreise anzutreten. Im Gegenteil. Hier steht Vers 45, er nötigte sie. Das ist noch sehr elegant übersetzt. Wörtlich steht da fast vom Griechischen her, er zwang sie. Luther hat das sehr plastisch übersetzt. Er schreibt, er trieb seine Jünger in das Boot zu steigen. Das war es eigentlich. Er trieb seine Jünger in das Boot zu steigen. Hab dafür einen guten Anschauungsunterricht bekommen. Gestern Morgen, der Nachbar wollte mit seiner Frau zu einer kleinen Urlaubsreise aufbrechen. Hat mir am Abend vorher schon erzählt, früh um 8 geht's los. Ich hörte es bei offenem Fenster. Und dann wollte er, dass es endlich losgeht. Und dann rief er seiner Frau zu, wo bleibst du denn? Ausruhen kannst du dich auch noch auf der Fahrt. So ähnlich könnte Jesus das den Jüngern auch gesagt haben. Ausruhen könnt ihr euch noch auf der Fahrt. Ist ein sehr netter Nachbar. Aber warum diese Eile bei Jesus? Warum diese Eile bei Jesus? Die Erklärung liegt in dem Ereignis, das gerade hinter ihnen lag. Die Speisung der Menge. Jesus hatte ihnen Brote und Fische in Fülle besorgt. Und die Leute hatten das größtenteils völlig falsch verstanden. Jesus hatte ja seine göttliche Macht ihnen erweisen wollen. Er ist wirklich der Schöpfer. Er ist Gottes Sohn. Und er hatte damit die Leute auf einen Hunger stoßen wollen, der viel, viel tiefer geht als nur ein knurrender Magen. Wir haben das ja in der Predigt über diesen Text mit diesem Zitat von Ernesto Cardenal deutlich gemacht, der gesagt hat, Plato hat einmal gesagt, der Mensch sei wie ein zerbrochenes Gefäß, das sich nie füllen lässt. Die Sinne mögen sich an Genüssen überessen, die Seele bleibt doch immer unbefriedigt. All die körperlichen Freuden verschlimmern höchstens unseren Durst, weil wir fühlen, dass der Kelch der Freude nicht einmal bis an die Lippen gelangt. Es ist, als ob wir uns mit einer Nahrung satt essen wollen, die nichts hergibt. Uns mit einem Wein betrinken, der nicht trunken macht. Die Nahrung füllt uns zwar äußerlich, aber unser innerster Hunger wird nicht gestillt. Wir können überdrüssig werden, aber niemals satt. Das ist der Lebenshunger. Der Hunger nach einem echten Sinn. Der Hunger danach, dass wir dieser Vergänglichkeit doch irgendwie entkommen möchten. Dieses, dass wir uns auch mit dem Tod nicht abfinden können, dass es uns fast verrückt macht. Und Jesus wollte ihnen deutlich machen, Leute, so wie ich der Einzige bin, der das Wunder der Brotvermehrung bewirkt, so bin ich der Einzige, der deinen tiefsten, viel, viel tieferen Hunger stillen kann. Ich bin der Einzige, der dir den Sinn deines Lebens geben kann. Ich bin der Einzige, der deine Angst vor dem Tod dir nehmen kann. Der Einzige, der deine tiefsten Gewissensbeunruhigungen heil machen kann. Der Einzige, der dir ewiges Leben garantieren kann. Ich bin das. Ich bin das Brot des Lebens, hat er gesagt. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und zwar in diesem tiefen Sinne. Aber die meisten Leute hatten dafür nichts übrig. Die haben gesagt, was wollen wir da mit ewigem Leben und Sündenvergebung und Gewissen und so weiter. Sie wollten lieber eine kurzfristige, handgreifliche Erleichterung ihres Alltags. Das wollten sie. Wir ja eigentlich auch. Hauptsache Brot und Spiele oder Brot und Fische. Einigermaßen Wohlstand, sichere Rente irgendwann, ein Dach auf dem Kopf und abends ein Bier auf dem Tisch. Das ist es doch. Und Jesus hatte ja gerade bewiesen, dass er Bedürfnisse bedienen konnte. Und außerdem war er ein großer Redner und ein Volkstribun. Also genau der richtige Typ, um endlich die lang ersehnte Revolte gegen die römischen Besatzer in Schwung zu bringen. Jetzt hatte man endlich seine Galionsfigur und sie wollten ihn vor ihren Karren spannen im Letzten. Es bildete sich so etwas heraus wie eine revolutionäre Grundstimmung. Ich erinnere mich noch dran, als wir als junge Vikare eine Studienreise im Herbst 1988 in die damalige Sowjetunion gemacht haben. Moskau, Leningrad hieß es damals noch und Riga. Und dann kamen wir nach Riga, Herbst 88, und wir spürten etwas von dieser revolutionären Grundstimmung. Wie die Leute zu einem ihrer zentralen Plätze dort mit den großen Heldendenkmälern gingen und überall Blumen dort um diesen Platz herum. Und zwischen diesen Blumen kleine Zettelchen, handgeschrieben mit versteckten revolutionären Botschaften. Wir werden eigenständig werden. Wir werden das Joch abschütteln, so in diesem Sinne. Und man spürte das. Ein Jahr später fiel die Mauer. Es war die Zeit von Perestroika und Glasnost. Und in Riga war es zu spüren, hier bewegt sich was, hier kann etwas aufbrechen. Und so etwa wird die Stimmung da gewesen sein. Und deswegen, auch deswegen haben ja viele Jesus gefürchtet. Gerade diejenigen, die das System um jeden Preis stabilisieren wollten. Und wir verstehen jetzt die Gefahr, die darin liegt. In Johannes 6, der berichtet auch darüber, steht, sie kamen und wollten Jesus zum König machen. Nach dieser Situation, genau das ist es. Er treibt die Römer raus. Wir stürzen alles um. Aber Jesus hatte ja einen ganz anderen Auftrag. Jesus hatte ja nicht den Auftrag, die politischen Verhältnisse zu ändern, obwohl er sehr viel zum Umgang in der Öffentlichkeit gesagt hat. Aber Jesus hat einen viel größeren Auftrag. Er hat den Auftrag, die Menschen zu Gott zu rufen und nicht nur zu Gott zu rufen, sondern zu Gott zu bringen, die Mauer niederzureißen, die uns vom ewigen Leben trennt, unser Schuldproblem zu überwinden, dadurch, dass er stellvertretend die Strafe trägt, die wir nicht tragen konnten. Dazu war er gekommen, den Tod zu besiegen durch seine Auferstehung. Und man stellt sich vor, wenn jetzt in Galiläa ein jüdischer Aufstand ausgebrochen wäre mit Jesus im Zentrum. Und deswegen muss Jesus das Ganze sehr schnell abbrechen. Deswegen diese Eile. Und er muss auch seine Jünger davor schützen, von dieser politisch-messianischen Begeisterung angesteckt zu werden. Wir sehen ja, wie schwankend die zu dem Zeitpunkt noch waren. Und den Jüngern hätte es sicher gefallen, so zu der Crew des messianischen Helden zu gehören, dem alle zujubelten, der das Brot mit vollen Händen verteilt, der alle begeisterte. Das hätte dem Petrus schon gefallen und nicht nur ihm. Wir wissen ja, wie schwankend ihr Glaube war und auch ihr Verständnis, wie porös, wie unklar teilweise noch. Die hätten bestimmt gern gesehen, dass Jesus jetzt durchzieht und dass er sich an die Spitze dieser Kampagne setzt. Und deshalb hat Jesus gute Gründe, die Szene schnell zu beenden, seine Leute zügig auf den See zu schicken und sich selbst für kurze Zeit zum Gebet zurückzuziehen. Aber dieser richtige und nötige Weg, den Jesus für seine Leute vorgesehen hat, gerade der stürzt sie in die Wellen, in den Sturm und vordergründig auch in die Lebensgefahr. Unverständliche Wege. Wundern wir uns da, dass ihr Glaube wankt? Das wäre etwas anderes gewesen, wenn sie sich das selbst ausgesucht hätten. Wenn sie gesagt hätten, wir wollen jetzt unbedingt losfahren, so schnell wie möglich, macht das Boot fertig. Am besten noch gegen die Warnung von Jesus. Jesus hätte gesagt, Leute, kommt schwieriges Wetter, bleibt hier, und sie hätten es trotzdem gemacht. Dann hätten sie sich jetzt wenigstens sagen können, hätten wir mal auf ihn gehört. Dann hätten sie jetzt wenigstens nicht an Jesus gezweifelt. Aber sie hatten ja gerade auf ihn gehört. Und gerade dadurch waren sie in diese Situation gekommen, verstehen Sie? Und das macht es so schwer. Unverständliche Wege. Tilman Jeske und seine Frau Susanne hatten ja gerade auf Jesus gehört, als sie in die Türkei umgesiedelt waren mit ihren kleinen Kindern. Sie waren überzeugt, im Auftrag Jesu dorthin zu gehen, um den Menschen die Bibel zu bringen, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Und er hat erst ein kleines Unternehmen dort gegründet, aber dann vor allem sich um die Bibelübersetzung gekümmert. Und trotzdem war es so gekommen, dass er 2007 von den Moslems brutal ermordet wurde. Weil die Familie im Auftrag Jesu dorthin ging. Jim Elliot ist ja gerade im Gehorsam gegenüber Jesus zu den Auka-Indianern gegangen, um ihnen zu helfen, um ihnen das Evangelium zu bringen. Und trotzdem haben sie auch ihn ermordet. Manchmal führt Gott seine Leute unverständliche Wege. Tja, er hat uns die Garantie gegeben, dass er es immer gut mit uns meint. Er hat uns die Garantie gegeben, dass es immer zu unserem Besten ist. Er hat gesagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und das war der starke Trost der beiden Witwen. Das haben sie auch sehr deutlich bezeugt. Susanne Jeske und Elizabeth Elliot. Das hat sie stark gemacht. auch für die Zeit danach. Und Susanne Geske hat damals schon wenige Wochen nach diesem Mord in einem Pressestatement gesagt, wie schlimm dieser Verlust sei. Ich habe meinen Freund fürs Leben verloren und die Kinder ihren Vater. Aber ich weiß, dass Tillmann als Märtyrer im Namen Jesu Christi gestorben ist. Sein Blut ist nicht umsonst geflossen. Dies ist ein Neuanfang für Malatya und für die Türkei. Jesus hat am Kreuz für die Menschen gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich möchte dasselbe tun. Und viele sind zum Nachdenken gekommen über dem, was Susanne Jeske dort bezeugt hat. Manchmal führt Gott unverständliche Wege. Ja, und die Jünger ziehen auch einen Gewinn aus dieser Situation. Später werden sie das sehen. Später werden sie sehen, dass in solchen Situationen unser Glaube letztlich gestärkt wird. Wie ein Muskel durch Belastung stärker wird. Im Rückblick sehen wir das. Aber mitten im Sturm kann uns das erstmal ins Schwanken bringen. Wenn Gott uns unverständliche Wege führt. Denn die unverständlichen Wege werden oftmals begleitet von unerträglichem Schrecken. Und das ist das Zweite. Unverständliche Wege, unerträglicher Schrecken. Vers 47. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Also als es Abend geworden war, nach 18 Uhr, der Wind stand ihnen entgegen. Wenn sie Richtung Westufer fahren, dann wird es ein scharfer Westwind gewesen sein. Und das ist dort so während der Passahzeit. Wir wissen, das war während der Passahzeit, also irgendwie Frühjahr bis Sommer. Und da gibt es schroffe Westwinde, besonders dort in dieser Region. Vom rettenden Ufer sind sie inzwischen weit entfernt. Vers 47, mitten auf dem See. Aus dem Parallelbericht Matthäus 14 wissen wir genau, da heißt es, das Boot war viele Stadien vom Land entfernt. Eine Stadie sind 185 Meter, also viele Stadien. Sie werden irgendwie in der Mitte des Sees gewesen sein. Da kein Ufer und dort kein Ufer. Aus Johannes 6 erfahren wir, sie waren eine Stunde gerudert. Nun wahrscheinlich hatte das Unwetter sie inzwischen ein Stück weit vom Norden weiter runter in den Süden getrieben. Am Ende werden sie gar nicht in Bethsaida ankommen, an der Nordküste, sondern am Westufer in der Nähe von Kapernaum, in der Gegend Genezareth. Also sie verlieren total die Kontrolle. Und schauen Sie hin, Markus führt uns jetzt ganz dicht an die um ihr Leben kämpfenden Jünger heran. Hier steht in Vers 48, und er sah, dass sie beim Rudern Not litten. Wissen Sie, da steht wörtlich, dass sie sich abquälten. Dasselbe Wort kann man auch für Folter verwenden im Griechischen. Dass sie gefoltert wurden. Also sie kämpften mit Verzweiflung gegen diese Situation an. Und wenn man das zeitliche Protokoll dieser Nacht rekonstruiert, dann kommt man darauf, dass sie mindestens 7 Stunden auf dem Wasser gewesen sein müssen. 7 Stunden mit den Wellen kämpfen und irgendwann fürchten sie, es nicht mehr zu schaffen und dann macht sich Panik breit. Unerträglicher Schrecken. Und schauen Sie mal, diese Furcht, die packt die Jünger derart, dass sogar als Jesus dann zu ihnen kommt, Vers 48, sie sich überhaupt nicht erleichtert freuen können, was ja die natürlichste Reaktion wäre, sondern sie merken erst gar nichts, dass er es wirklich ist. Nochmal Vers 48. Wie geht's weiter? Und um die vierte Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein, ja, dieses Phantasma und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Dieser Satz, er wollte bei ihnen vorübergehen, steht nur bei Markus. Wahrscheinlich ist das der Live-Bericht des Petrus, der durchschimmert. Es sah für uns so aus, als wollte er vorübergehen. Und schlimmer noch, nicht nur von den Stürmen erschrecken die Jünger, sogar vor Jesus selbst. Erkennen ihn nicht, halten ihn für eine Halluzination, für irgendwas Bedrohliches. Und verstehen wir, was hier geschieht? Sie können das alles nicht mehr einordnen. 7 Stunden gekämpft gegen die Wellen, mit den Kräften am Ende, mit den Nerven am Ende, die können einfach nicht mehr. Die können einfach nicht mehr. Und dann packt sie schlicht die Panik. In Vers 49 steht, sie schrien auf, anakratzo ist das Verb im Griechischen. Und in Vers 50, sie sahen ihn alle und erschraken. Man kann das wörtlich übersetzen, sie wurden in Panik gestoßen. Das ist hier nicht mal eine lockere Überfahrt mit leichten Seebewegungen. Unerträglicher Schrecken. Und Jesus erspart das seinen Leuten in diesen Momenten nicht. Am 22. Mai bekamen wir eine Mail von einem jungen Ehepaar, noch in den 20ern. Und da schrieben sie uns und einigen anderen: Wir schreiben euch heute, weil wir dringend eure Gebetsunterstützung brauchen. Ende April wurde bei Elke eine große Zyste aus dem linken Eierstock entfernt. Heute bekamen wir für uns völlig unerwartet die Information, dass es sich bei der kürzlich entnommenen Zyste nicht um eine Zyste handelt, sondern um einen bösartigen Tumor. Wir sind gerade dabei, diesen Schock zu verarbeiten. Bitte betet, dass der Tumor nicht gestreut hat und Elke gut behandelt werden kann. Und bitte betet, dass wir den Glauben und die Kraft haben, diese Lebenssituation von Gott annehmen zu können. Danke für eure Gebete und für euer Mittragen. Mai 2018. Inzwischen sind sie im dritten Zyklus der Therapie und es sieht eigentlich sehr ermutigend aus. Aber das war im Mai noch nicht so. Unerträglicher Schrecken. Verstehen Sie, diese Wellen und Stürme, die können ganz unterschiedliche Formen annehmen. Krankheit, Bedrohung, Druck, Sorge um andere Menschen. Und was da den Jüngern passiert in der Nacht auf dem See, das ist ja zugleich eine Vorschattung für manche Bedrohung, die ihnen später noch auf ganz andere Weise begegnen wird. Und nicht nur ihnen, sondern allen, die zu Jesus gehören. Auch in unserem Dienst. Wir kennen das doch dann irgendwann im Laufe der Zeit. Und Jesus hatte doch den Jüngern auch gesagt von Anfang an: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Er hat ihnen keine Illusionen gemacht. Wenn ihr in meine Nachfolge tretet, werdet ihr immer ein locker, leichtes, sorgenfreies Leben haben. Jesus hat uns niemals versprochen, dass unser Leben in ein ruhiges Fahrwasser kommt, wenn wir uns zu ihm bekehren. Das hat er uns niemals versprochen. Im Gegenteil. Er hat uns Ruhe versprochen. Ja, das ist richtig. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben oder Frieden. Aber damit ist nicht ein beschauliches Leben gemeint. Sondern mit dieser Ruhe, mit diesem Frieden ist gemeint, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir Vergebung unserer Schuld haben, dass wir die Gewissheit des ewigen Lebens haben, dass wir in allen Stürmen geborgen sein werden, dass der Herr uns nicht im Stich lassen wird, dass wir uns in jeder Situation auf ihn verlassen können. Das hat er uns versprochen, diese Ruhe. Aber was die Grundstruktur unseres Lebens angeht, man könnte sagen, was das Setting unseres Lebens angeht, da bekommen wir, wenn wir Christen werden, genau das Gegenteil von Friedhofsruhe. Weil wir uns ja auch nicht mehr in erster Linie um unser trautes Heim und um unsere Gartenzwerge und um unseren Schrebergarten und um unser letztes Automodell kümmern, so sehr uns das gegönnt ist, sondern weil unsere Sorge dann auch dem Reich Gottes gilt. Wo einer wirklich seinem Herrn nachfolgt, wird er in der einen oder anderen Form die Erfahrung machen, die Jesus seinen Jüngern angekündigt hat in Markus 8. Da kommen wir noch dazu in ein paar Wochen. Da sagt er: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber ich habe nichts, wo ich mein Haupt beständig hinlegen kann. Und er hat seinen Jüngern gesagt: der Jünger ist nicht über dem Meister. Also ihr müsst euch darauf einrichten, dass die Nachfolge Jesu keine Spazierfahrt ist und kein Kuraufenthalt. Es ist erfüllend, es ist spannend, es ist schön, es ist bewahrt, aber es ist nicht leicht. Und genau diese Lektion sollten die Jünger und wir mit ihnen in diesen Stunden lernen. Und Jesus hat das ja in seinem Gebet kurz vor der Kreuzigung nochmal gesagt, Johannes 17, Vers 15. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt rausnimmst. Man könnte auch übersetzen aus der Welt, dass du sie aus den Stürmen rausnimmst, sondern dass du sie mitten in den Stürmen bewahrst vor dem Bösen. Es können direkte geistliche Stürme sein, dass unser Glaube angegriffen wird durch Feindschaft, durch Spott. Es können sehr persönliche Stürme sein, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Finanznöte, was auch immer. Es können auch gesellschaftliche Stürme sein, in die wir geworfen werden. Welche Rolle wird der Islam in mittlerer Zukunft bei uns in Deutschland spielen? Wie wird das weitergehen? Bei uns in der Nähe wird eine große Moschee gebaut, sie ist kurz vor der Vollendung. Wie wird es weitergehen für die Kinder in unserem Bildungssystem? Indoktrination, schon von den ersten Klassen an, Stichwort sexuelle Vielfalt, wird man ihn von vornherein eintrichtern, dass es nicht nur Mann und Frau gibt, angeblich. Gesellschaftliche Stürme zum Stichwort Lebensrecht. Wie sicher sind Kinder noch im Mutterleib? Der hannoversche Frauenarzt Christian Albring, er ist zugleich Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte, will eine Online-Liste mit Abtreibungsmöglichkeiten erstellen. Er hat in Abstimmung mit dem Sozialministerium hier in Niedersachsen schon eine niedersachsenweite Abfrage unter den niedergelassenen Frauenärzten gestartet, ob sie bereit sind, zu dieser Veröffentlichung der, ich sag mal, Abtreibungsangebote im Internet. Albringen will eine landesweite Liste für ganz Niedersachsen, weil er überall im Land Frauen auch einen anonymen Abbruch, wie die hier schreiben, also eine anonyme Tötung in einer anderen Stadt ermöglichen will. Und er erwartet ein Ergebnis jetzt nach der Sommerpause. Und dann ein interessanter Hinweis. Datenschutzrechtlich sei das Einverständnis der Gynäkologen Voraussetzung für die Veröffentlichung, heißt es aus dem Sozialministerium. Und man möchte hinzufügen, lebensschutzrechtlich ist das Einverständnis der Kinder im Mutterleib nicht erforderlich. Verstehen Sie, datenschutzrechtlich muss man die Abtreibungsärzte fragen. Der Datenschutz ist wichtiger als der Lebensschutz für die Schwächsten. Wo sind wir hingekommen? Das gehört auch zu den Wellen. Und als Christen empfinden wir diese Spannung umso krasser, weil wir umso deutlicher den Gegensatz zu dem erkennen, was Gottes Wille ist. Und diese Stürme können uns Angst machen. Und Jesus erspart uns diese Angst nicht. Er hat in Matthäus 16 gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Allerdings muss man für ein realistisches Gesamtbild noch hinzufügen, dass Jesus uns nicht nur Stürme zumutet, sondern dass er uns auch vor vielen Stürmen bewahrt, ohne dass wir es merken. Das muss man auch sagen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, Psalm 139. Ein christlicher Liedermacher hat mal in einem Lied gesagt, wofür er Gott auch dankt. Für jeden Unfall, vor dem du mich bewahrt hast. Für alles Leiden, das du mir noch erspart hast. Für die Gefahren, die ich niemals erkannte, weil du sie von mir nahmst, bevor ich sie noch ahnte. Vor wie viel Not hat uns Gott möglicherweise bewahrt, wo wir es gar nicht geahnt haben, was da über unserem Haupt schwebte. Und es ist nicht gekommen. Auch das ist wahr. Aber nicht alles wehrt Gott vorher ab. Und dann nicht etwa, weil er uns vergessen hätte, sondern weil er uns liebevoll erzieht. Und liebe Leute, haltet das fest, solche Situationen, wo wir in diese Nöte geraten und wo der Schrecken unerträglich und die Wege unverständlich sind, bedeutet nicht, dass Gott uns fern ist, bedeutet schon gar nicht, dass Gott uns fallen lässt. Sogar wenn noch die dritte Sache auftritt, die letzte, die wir zumindest bei den Jüngern beobachten. Unverständliche Wege, unerträglicher Schrecken und drittens unbeständiger Glaube. Unbeständiger Glaube, das ist fast das Schlimmste. Schauen Sie hin, sogar als Jesus dann wieder direkt sichtbar an Ihrer Seite ist, löst das bei Ihnen keine Freude aus oder pure Dankbarkeit oder Erleichterung. Was steht denn hier in 51? Und er stieg zu Ihnen in das Schiff und der Wind legte sich und Sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und wunderten sich, denn Sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn Ihr Herz war verhärtet. Also dieses Erstaunen, das meint nicht in erster Linie Bewunderung, sondern Verwirrung. Man kann es übersetzen, Sie standen neben sich, Sie wussten überhaupt nicht, was los ist. Was passiert hier eigentlich? Sie verlieren total die Orientierung. Man kann das wörtlich übersetzen. Sehr übermäßig entsetzten sie sich in ihrem Inneren. Das ist die Situation. Warum ist das so? Was ist da los in ihrem Herzen und in ihrem Denken? Warum können die Jesus nicht rückhaltlos vertrauen? Und die Antwort gibt Markus im nächsten Satz, Vers 52. Da sagt er, sie waren immer noch nicht verständig geworden. Am Nachmittag bei dem großen Speisungswunder. Was hatten sie nicht verstanden? Wer Jesus wirklich ist, das hatten sie nicht verstanden. Was Jesus uns vor allem anderen schenken will, nämlich ewiges Leben, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir geboren sind bei ihm, Vergebung unserer Schuld und was wir am meisten von Jesus brauchen. Sie hatten noch nicht verstanden, wer Jesus im Letzten ist. Schauen Sie mal, und es ist erschreckend ehrlich, was uns Markus hier als der Petrus-Mitarbeiter aufdeckt. Das ist erschreckend ehrlich, dass er sagt, in dieser ersten Zeit ihres Glaubens waren die Jünger in mancher Sichtweise der ungläubigen Menge noch ziemlich ähnlich. Ziemlich ähnlich. Die hatten das Wunder auch noch nicht richtig ganz bis ins Letzte verstanden. Das ist erschreckend. Klar, prinzipiell wussten sie, dass sie Vergebung ihrer Sünden brauchen. Prinzipiell wussten sie, dass sie ewiges Leben brauchen. Aber trotzdem war das noch ganz schön schwankend. Und das ging bei ihnen manchmal noch ganz schön durcheinander. Unbeständiger Glaube, verbunden mit krassen Fehleinschätzungen. Und hier sehen wir unbeständiger Glaube, das ist trotzdem schon echter Glaube. Du lass dir das eine Ermutigung sein. Du merkst das doch auch manchmal, wie schwankend das ist. Wir kennen das doch. Und plötzlich sagen wir, stimmt das wirklich alles? Du, das ging den Jüngern genauso am Anfang. Lass dir das eine Ermutigung sein. Unbeständiger Glaube ist trotzdem echter Glaube. Und jetzt habe ich noch eine Überraschung für Sie. Auch der Jünger Matthäus hat uns ja über diesen Tag berichtet. Und von Matthäus bekommen wir noch eine ganz wichtige und hochspannende Zusatzinformation, die Petrus betrifft. Wahrscheinlich hat Petrus den Markus extra angewiesen, das hier nicht zu erwähnen, weil er sich nicht selber in den Vordergrund schieben wollte. Wahrscheinlich aus Demut. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass wir es trotzdem erfahren. Nämlich durch einen anderen Augenzeugen, der dabei war, Matthäus. Und jetzt hören Sie mal, was Matthäus zu diesem Vorgang noch schreibt. Matthäus 14, Vers 27 bis 31. Das müssen Sie unbedingt auch wissen. Als Jesus dann zu ihnen kommt und sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da heißt es dann hier in Matthäus 14, Vers 28, also selbe Szene. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn. Und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff an, also die anderen Jünger, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Petrus fasst mal wieder als erster den Mut. Er freut sich riesig, Jesus endlich wiederzusehen. Und er sagt, Markus, schreib das nicht über mich hier. Und er fragt den Herrn, ob er auf dem Wasser ihm entgegengehen soll. Das ist nicht eigenmächtig. Er fragt Jesus, soll ich kommen, soll ich raus? Lieber bei Jesus ohne Boot als im Boot ohne Jesus. Das ist doch eine schlaue Entscheidung. Und Jesus ruft ihn aus dem Boot heraus, obwohl Jesus weiß, was passieren wird. Aber jetzt muss Petrus diese Lektion lernen. Und erst geht alles gut. Petrus steigt mutig aus dem Boot. Aber nach einigen Sekunden lässt dann Petrus sich doch von den Gefahren in den Bann ziehen. Und es kommt zu einem Blickwechsel. Er guckt nicht mehr auf Jesus, sondern er guckt auf die Schwierigkeiten. Er guckt auf die Gefahr. Und da wird's schwindelig. Wie oft passiert uns das? Wie oft passiert uns das? Wir beginnen eine Sache im Vertrauen zu Jesus. Und wir marschieren los. Im Glauben. Aber irgendwann werden wir dann ein Opfer unserer eigenen Grübeleien. Und lassen uns von den Nöten bannen. Und dann kommt der Moment, wo wir die sichtbaren Probleme für wirklicher und stärker halten als den unsichtbaren Herrn. Ist es nicht so? Und Petrus ließ sich sogar von dem sichtbaren Herrn ablenken in dieser Situation. Und er beginnt zu sinken. Nur schreien, das kann er noch. Und er weiß zu wem. Er kann auch schreien. Und wenn du nichts anderes mehr kannst, dann schrei! 100-mal besser zu schreien als zu grübeln, wenn du weißt, zu wem du schreien darfst. Unbeständiger Glaube ist 1000-mal besser als gar kein Glaube. Der Teufel will uns immer ins Grübeln bringen. Der Teufel will sagen, wie kann Gott das zulassen? Hat das denn jetzt alles noch Bedeutung? Aber statt zu grübeln, schrei lieber. Schrei um Hilfe. Und Jesu Reaktion kommt prompt. Und er schnappt sich den Petrus und er holt ihn da raus. Mitten im Sturm coacht Jesus unseren Glauben. Und dann, jetzt kommt dieser Moment, bricht auch bei den anderen Jüngern das Licht durch. Und auf einmal sehen sie das Glas klar in dieser Nacht oder in diesen Morgenstunden, also vierte Nachtwache, irgendwann zwischen 3 und 6. Jesus ist Gottes Sohn. Und sie sagen das auch hier, Vers 33, Matthäus 14, Vers 33. Sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Was für ein Moment. Das ist noch ein weiter Weg, bis sie zu den Missionaren werden dann später. Aber es ist ein erster Lichtblick. Und du, das ist auch in dieser Situation passiert. Und Gott hat dafür gesorgt, dass wir beides durch die Evangelien erfahren. Und das sind dieselben Leute in derselben Szene, von denen Markus in unserem Vers 52 schreibt, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Verstehen Sie, das ist beides. Was die Brote am Nachmittag nicht vermocht hatten, das bewirkt Jesus durch diese krasse Situation in der Nacht. Dass sie doch allmählich zu verstehen beginnen, er ist Gottes Sohn. In den nächsten Tagen und Wochen wird es dann immer wieder schwankend werden, unbeständiger Glaube. Und nach der Kreuzigung, dann werden sie sagen, alles vorbei, alles vorbei. Und dann begegnen sie dem Auferstandenen. Und dann merken sie, das Grab ist wirklich leer. Und von da an ist dann alles klar. Und dann wird ihr Glaube weiter wachsen, Schritt für Schritt, mit Rückfällen, mit Stolperern, so wie es Jesus mit uns macht. Am Anfang ist dieser Anfangsglaube, wir werden auf ihn aufmerksam, wir wagen es, damit zu rechnen, dass er wirklich lebt. Wir haben dieses Anfangsvertrauen. Wir fangen an, zu ihm zu beten. Und dann kommen diese unverständlichen Wege. Dann kommt dieser unerträgliche Schrecken. Und wir merken unseren unbeständigen Glauben. Aber Jesus ist stärker als das alles. Und wissen Sie, das ist die Hauptnachricht, die uns Markus mit diesen kostbaren Versen schenkt. Warum wir trotz unverständlicher Wege und trotz unerträglichem Schrecken und trotz unbeständigen Glauben nicht untergehen. Weil wir einen unerschütterlichen Herrn haben. Und das ist das vierte und letzte. Unerschütterlicher Herr. Um die vierte Nachtwache, Vers 48, kommt er zu ihnen auf dem See gehend. Jesus geht unerschütterlich über diese Wellen. Das ist real, das ist nicht einfach eine Metapher, ein Bild für irgendwas. Jesus ist wirklich der Herr über allen Stürmen. Und darum war das das Logischste von der Welt, das war theologisch zwingend. Was die Jünger begriffen in diesem lichten Moment, wenn er über den Stürmen und über den Wellen geht, dann bleibt nur eine einzige Schlussfolgerung übrig, er muss Gott sein. Denn das wussten sie vom Alten Testament. Hiob 9, Vers 8, er allein spannt den Himmel aus und schreitet auf den Meereswogen einher. Und das war bei Hiob noch eine Umschreibung der Schöpfermacht Gottes. Und Sie sehen es jetzt konkret vor Ihren Augen. Er schreitet auf den Meereswogen umher. Psalm 77, Vers 20. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser. Doch niemand sah deine Spur. Oder wie wir es gehört haben im Psalm 93 in unserer Lesung vorhin. Die Wasserströme brausen, o Herr, sie brausen stark, sie schwellen mächtig an. Doch mächtiger als das Brausen großer Wasser, mächtiger als die Meereswogen, ist der Herr in der Höhe. Und so könnten wir jetzt fortsetzen. Psalm 107 oder Jesaja 43, Vers 16. Der Herr, der einen Weg im Meer bahnt und einen Pfad in mächtigsten Wassern. Das wussten sie vom Alten Testament her. Und das sehen sie jetzt bei Jesus. Und dann ist es klar, er muss Gottes Sohn sein. Es gibt keine andere Deutung dessen. Nur Gott kann die Stürme beherrschen. Und liebe Leute, darum gehen wir nicht in den Stürmen unter. Weil Jesus der unerschütterliche Herr ist. Darum gehen wir nicht in den Stürmen unter, weil er seine Leute niemals aus dem Blick verliert. Selbst dann, wenn wir uns verlassen fühlen. Ja, wir fühlen uns manchmal verlassen, das ist so. Aber es ist nicht wahr. Wir fühlen falsch. Das ist eine optische Täuschung. Schauen Sie mal, auch als den Jüngern mitten auf dem See die letzten Kräfte schwanden und sie alle dachten, Jesus hat uns vergessen, da hatte Jesus sie trotzdem im Blick, Vers 48. Er sah, dass sie beim Rudern Not litten, Vers 48. Er hatte das nicht vergessen, er hat das nicht übersehen, er war nicht verspätet. Und dass Jesus nicht sofort eingriff, das lag nicht an mangelnder Liebe. Dass Jesus das nicht sofort abgewendet hat, das lag nicht an mangelnder Fürsorge, sondern es war gerade durch seine Liebe begründet, so wie ein liebevoller Vater, der seinem Kind manchmal etwas Schmerzliches zumuten muss, obwohl es ihm selbst am meisten wehtut. So ist das hier mit Jesus. Schauen Sie, als Tilman Jeske in der Türkei von den Moslems umgebracht wurde, da war Jesus da. Da hat er nicht weggeguckt. Und da hat er den jungen Missionar zu sich nach Hause geholt. Und er hat dafür gesorgt, dass seine Frau und seine Kinder nicht verzweifelt sind. Vor wenigen Wochen habe ich in München bei einem Vortrag hinterher einen Mann gefunden, der jetzt in diesen Sommerwochen wieder in die Türkei fährt, der dort mithilft bei der Missionsarbeit. Und der sagt, ja, ich kenne die Susanne Meske. Und ich habe gesagt, wie geht's ihr und den Kindern? Er sagt, es geht ihr gut. Sie haben da so ihren Platz gefunden und sie setzen sich ein für die Ausbreitung des Evangeliums. Die Kinder sind in Ordnung und sie wissen sich wirklich völlig getragen von Gott. Es geht ihr gut. Und als Jim Elliot von den Aucas ermordet wurde, da war Jesus da. Da hat er nicht weggeguckt. Und da hat er den Jim Elliot zu sich geholt und da hat er seiner Frau Elizabeth die Kraft gegeben, bis ins hohe Alter durch die Welt zu reisen und zu bezeugen, Jesus ist stärker als das Leid. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview von Elizabeth Elliot gelesen, wo sie sagt, es war so schlimm, als er von uns genommen wurde. Aber ich will Ihnen sagen, wie viele andere junge Männer durch das Zeugnis meines getöteten Mannes dazu gebracht worden, den Entschluss zu fassen, Missionare zu werden. Als sie diese Nachricht bekamen, dass er von den Aucas umgebracht wurde. Und wenn ich jetzt sehen darf, was für eine Segensspur das nach sich gezogen hat, dann können wir nur sagen, Gott hat es richtig gemacht. Er hat es gut gemacht. und er hat mich nicht verlassen. Und auch in unsere Stürme ruft Jesus hinein, was er seinen Jüngern versprochen hat, hier in Vers 50. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und das muss ich Ihnen noch sagen zum Schluss. Das müssen Sie unbedingt verstehen, dieses Wort, was Jesus sagt, ich bin's, das ist besonders kostbar. Wissen Sie, wo dieses Wort ich bin's herkommt? Das ist die feierliche Formel, mit der heilige Gott sich selbst vorgestellt hat, dem Mose damals in der Wüste, 2. Mose 3. Als Mose fragte, Herr, wenn du mich zu den Israeliten sendest, was soll ich ihnen denn sagen? Die können ja sagen, kann ja jeder kommen, wer du bist. Und dann offenbart sich Gott ihm und sagt, sage ihnen, ich bin der ich bin, Ehje Asher, Ehje, ich bin der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt, ich bin immer da, ich bin ewig. Ich bin unvergänglich, ich bin allmächtig, ich bin immer für dich da. Und als Jesus auf die Erde kam, da hat er sich genau mit dieser Formel vorgestellt. Ego emi heißt das auf Griechisch dann. Ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der gute Hirte. Und hier sagt er zu den Jüngern, ich bin's. Und wer das versteht, und die Jünger verstehen es in dem Moment, der kann nicht anders, als sich vor diesem, der da sagt, ich bin's, vor diesem Herrn zu beugen und ihn als Gott anzubeten. Das ist die einzige angemessene Konsequenz. Er ist der unerschütterliche Herr, der unerschütterlich durch unsere Stürme hindurchgeht. Und er ist der unerschütterliche Herr auch insofern, als er unerschütterlich an seinen Leuten festhält und sie nie mehr loslässt. Auch wenn unser Glaube manchmal schwankt und wackelt, wie hier bei den Jüngern. Und jetzt schauen Sie, wie es ausgeht, nach Vers 52. Diese ernüchternde Diagnose zunächst von Markus, denn sie waren nicht verständlich geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Und jetzt steigen sie aus am Westufer in dieser Ebene Genezareth. Und als sie jetzt aussteigen, sagt Jesus da zu den Jüngern, sorry, aber ihr seid mir doch zu unbeständig. Ihr habt den Test nicht bestanden, ich mache jetzt ohne euch weiter. Das macht er nicht, sondern er hält unerschütterlich an ihnen fest. Er arbeitet mit ihnen weiter und er sorgt dafür, dass am Ende aus schwankenden Leuten trotzdem brauchbare Missionare werden. Und jetzt geht's wieder an die Arbeit. Als sie hinüberfahren waren, kamen sie zum Land Genezareth, legten dort an und dann ist alles wie vorher. Die Leute kommen, wollen geheilt werden und Jesus macht mit seinen Jüngern weiter. Und halten wir das zum Schluss fest. Ich sag's nochmal, die Jünger waren zu dieser Zeit von Markus 6 in mancher Hinsicht nicht besser als ihre Zeitgenossen. Sie waren nicht stärker, sie waren nicht konsequenter, sie waren nicht beständiger. Wunder dich nicht über deinen wackelnden Glauben. Aber was war der entscheidende Unterschied? Was war der Unterschied, der sie von ihren Zeitgenossen trennte durch einen tiefen Graben? Es war eine einzige Sache, sie gehörten zu Jesus. Und darum und einzig und allein darum gingen sie nicht unter in diesen Stürmen, weil sie zu Jesus gehörten. Und das ist die entscheidende Frage am Ende für jeden von uns. Gehörst du schon zu Jesus? Das heißt, bist du bei denen dabei, die ihn anbeten und die ihm sagen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn? Denn daran allein entscheidet sich, ob du untergehst oder gerettet wirst. Daran allein hängt es, ob du mit Gott versöhnt wirst oder ob du ihm für immer fern bleibst. Daran allein entscheidet es sich, ob du die Ewigkeit mit ihm im Himmel oder ohne ihn in der Hölle verbringen wirst. Es geht allein darum, ob du zu Jesus gehörst. Und dann kannst du schwach sein, wie du willst. Er wird dich trotzdem festhalten. Gehörst du zu Jesus? Jesus hat uns ja selbst den Weg erklärt, wie wir diese Verbindung zu ihm bekommen. Übrigens noch am Nachmittag desselben Tages, wo sie an Land gingen. Markus 6 schildert den Nachmittag dieses Tages. Und da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Und dann sagt er, wie man mit ihm in Kontakt kommen kann. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Und das heißt, du kommst dadurch mit Jesus in Verbindung, dass du zu ihm kommst. Und das ist heute genauso möglich wie damals. Er hat genau gesagt, wie das geht. Du kannst ihn einfach anreden. Er hört uns ja. Er hat ja gesagt, dass er ewig ist und dass er jetzt seit der Himmelfahrt immer ansprechbar ist. Und viele hier können das bezeugen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht wegschicken. Du darfst einfach zu ihm gehen. Du kannst ihm das einfach sagen. Ich kann mir das schwer vorstellen, Herr. Aber ich will dem vertrauen, was du mir in deinem Wort sagst. Und ich gebe zu, dass ich dich brauche. Ich gebe zu, dass wenn ich dich nicht habe, dass ich keinen Retter habe. Und dass ich genauso verloren bin, wie die anderen ohne dich auch verloren sind. Aber ich will auf der Seite der Jünger stehen. Ich will zu denen gehören, wo du im Boot bist. Ich will dir gehören. Und deswegen gebe ich das zu, dass ich dich brauche. Und ich danke dir, dass du das schlimmste Problem meines Lebens gelöst hast. Meine Schuld, mein Unglauben, mein ganzes Leben, als ob es Gott nicht gäbe und als ob ich machen könnte, was ich wollte. Du hast das auf dich genommen, obwohl du es nicht nötig gehabt hättest. Du hast damals, als du am Kreuz starbst, die Strafe getragen, die eigentlich auf mein Konto gehört hätte. Und du hast bewiesen, dass es wahr ist durch deine Auferstehung. Und deswegen vertraue ich dir, dass du auch mich auferwecken wirst zum ewigen Leben. Und ich komme jetzt zu dir und ich brauche dich. Und ich bitte dich, nimm mein zerbrochenes, schuldbeladenes Leben in deine Hand. Und wenn du so betest, das müssen nicht die gleichen Worte sein, aber Jesus sieht ja dein Herz, dann wirst du auch erfahren, ja, er ist der unerschütterliche Herr. Und ganz gleich, was da ist an unverstandenen Wegen, unerträglichem Schrecken und unbeständigem Glauben, er nimmt dich an und er nimmt dich mit. Und er bringt dich durch alle folgenden Wochen und Monate und Jahre, die noch kommen, noch hindurch. Das hat er versprochen. Er hat dir nicht die Aussicht auf ein leichtes, lockeres, sorgenfreies Leben gegeben. Du musst damit rechnen, dass es weiter Stürme geben wird. Ja. Aber er hat versprochen, dass er uns durchbringt. Er hat versprochen, dass er uns nie loslässt. Und auch durch die letzte große Überfahrt von der Zeit in die Ewigkeit, die irgendwann kommen wird. Wenn wir durch den letzten großen Sturm durch müssen, auch dann wird er da sein. Und dann am Ende, am Ziel, dann werden wir vor ihm stehen. Und dann werden wir ihn in seiner ganzen Herrlichkeit endlich sehen. Und dann werden die ganzen ungelösten Fragen, auf die wir hier keine Antwort bekommen haben, plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen. Und wir werden begreifen, warum vieles, was uns schlaflose Nächte bereitet hat und ungetrocknete Tränen, dass es alles in seiner Hand war und dass er es immer gut gemeint hat. Und dann macht er uns dieses Versprechen. Er sagt, dann heißt es, und er wird abwischen jede Träne von unseren Augen. Der Tag wird kommen. Und all die Tränen, die du hier geweint hast und von denen dir vielleicht peinlich war, wenn es andere gesehen haben, und die du irgendwie im Letzten deines Herzens auch nicht losgeworden bist, er wird das alles heil machen, er wird das alles gut machen. Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das wird einmal kommen. Aber schon jetzt ist Jesus der unerschütterliche Herr, der versprochen hat, dich nie mehr loszulassen. Und deshalb ist es die einzige Frage, die wirklich zählt. Gehörst du zu Jesus? Herr Jesus Christus, danke, dass du uns durch dein Wort so mit hineingenommen hast in diese Situation. Und dass wir sehen dürfen, die Jünger damals, die waren genauso Menschen wie wir, mit ihren Zweifeln, mit ihrer Angst. Und dass die zum Glauben an dich gefunden haben, lag nicht daran, dass sie irgendwie frommer waren oder dass es damals leichter war zu glauben. Das war es ja nicht. Aber sie haben ihr Herz in beide Hände genommen und es dir gegeben. Und Herr, das wollen wir auch tun. Und wir danken dir dafür, dass wir das schon an so vielen Stellen wirklich auch erfahren durften, dass du treu bist, dass du durch die Stürme hindurchträgst. Und Herr, auch das, wovor wir Angst haben und was uns Unruhe bereitet. Danke, dass es nicht darauf ankommt, dass wir stark und abgebrüht sind, sondern dass wir dich haben und dass du die volle Verantwortung für uns übernommen hast. Und Herr Jesus, wir wollen dich bitten für die Menschen, die noch nicht bei dir im Boot sind, die diesen Schritt zu dir hin noch nicht zu gehen gewagt haben. Lass sie doch erkennen, dass du absolut vertrauenswürdig bist. Und dass sie dich brauchen und dass du der wirkliche Retter bist für Zeit und Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.